Unser Thema heißt Evolution und Bibelkritik heute Abend. Und ich habe ein Schachspiel hier aufgestellt. Wer von euch kann den Schach spielen? Zeigt mal auf. Wer von euch kann Schach spielen? Haltet die Hände ruhig mal hoch. Gut. Dann möchte ich bitten, wenn es relevant wird, dass dann die Schachspieler einen Kreis bilden, so. Denn der heutige Abend ist so organisiert, dass ich Sätze aufstelle, die gleichzeitig Schachzüge sind. Man nennt das einen dialogischen Gedankenweg. Warum ich das mache, ist ein einfacher Grund. Wenn man über Evolution spricht und über Schöpfung, dann gehen die Emotionen derartig hoch. Das geht Schlag auf Schlag, sodass am dritten, vierten Satz man gar nicht mehr weiß, was man sagen soll. Dann gewinnen meistens die, die eine schnelle Klappe haben oder die, die mit Fremdwörtern so gut umgehen können, dass den anderen schwindelig wird. Und wenn einer drunter ist, dem einfällt, jetzt könnte ich was sagen, ist die Diskussion schon viel weiter und er kommt gar nicht mehr zum Zug. Und aus diesem Grund habe ich den heutigen Abend bei den scharfen Themen so organisiert, dass wir eine Frage stellen. Auf die Frage gibt es eine Antwort, aber die Frage ist gleichzeitig ein Eröffnungsschachzug. Diejenigen, die kein Schach spielen, kein Problem, die können sich die Sätze merken. Das heiße Thema ist hier, das sind 15 Schachzüge, gebe ich dann der Sylvia mit, das kann kopiert werden, kann sich jeder mitnehmen. Die Schachspieler bekommen dann die Aufzeichnung über die Schachzüge. Die habe ich hier, ja, gut. Ich habe ja Fernsehsendungen mit Quantenphysikern gemacht und darunter war ein sehr berühmter Mann, Professor Gottfried Münzenberg, der hat 6 neue Elemente entdeckt, ist der Leiter einer 100-köpfigen Forschergruppe in der GSI. Die GSI ist die Gesellschaft für Schwerionenforschung. In Genf gibt es auch dieses CERN. Der Large Hadron Collider, der Teilchenbeschleuniger, aber der beschleunigt nicht schwere Ionen, sondern leichte. Aber in Darmstadt gibt es einen Schwerionenbeschleuniger und Professor Münzenberg hat also 100 Mitarbeiter gehabt. Und er hat auch den Otto-Hahn-Preis bekommen 1998 in Frankfurt, der Paulskirche, für die 6 neuen Elemente. Und den hatte ich in der Fernsehsendung. Bevor es so weit war, hatte ich im Institut für Theoretische Physik in Frankfurt angerufen, weil ich den Auftrag hatte, einen Professor zu holen in die Stimme der Hoffnung, damit er uns den Unterschied zwischen Quantenphysik und klassischer Physik erklärt. Und ich hatte dann den Professor Stöcker am Apparat und habe ihm gesagt, ich würde ihn gerne einladen. Dann sagt er, kein Problem, kommen Sie zu uns in mein Institut. Ich erkläre Ihnen gerne den Unterschied zwischen Quantenphysik und klassischer Physik. Und nach einiger Zeit sagte Herr Renz, ich bin aber nur ein kleines Licht. Da gibt es ein großes Licht und das ist Professor Gottfried Münzenberg. Fragen Sie doch den, ich gebe Ihnen eine Telefonnummer. Ich hatte die Telefonnummer nebenbei. Professor Stöcker wurde ein paar Wochen später zum Co-Rektor der Frankfurter Universität berufen. Das nur zum kleinen Licht. Und dann hatte ich den Professor Münzenberg am Apparat und habe ihm gesagt, wissen Sie, ich bin Christ, ich glaube, so wie es in der Bibel steht, ich glaube sogar, dass Naturgesetze etwas mit absoluter Wahrheit zu tun haben müssen. können Sie mir helfen, dass Sie den Unterschied zwischen Quantenphysik und klassischer Physik sagen? Dann sagt er, kein Problem, Herr Renz, kommen Sie in die GSI. Das machen wir sofort. Und ich war so happy, war so froh. Dann sagt der Mann, ich bin ja aber nur ein kleines Licht. Da wurde mir schon ganz anders. Da gibt es ein größeres Licht als ich, das ist Professor Fritz Bosch. Der ist Philosoph, Kantianer und Quantenphysiker und ohne den mache ich nichts. Im Jahr 2000 sitzt hier Münzenberg und da sitzt Bosch, da sitze ich, zwei Fernsehkameras in der GSI und das war wie ein Feuerwerk. Also Münzenberg sprach so schnell, also der hat schneller gedacht als gesprochen. Also er sagt was, Bosch unterbricht ihn, Bosch unterbricht Münzenberg, Münzenberg unterbricht Bosch. Und ich musste immer wie bei Ping-Pong hin und her schauen und ein Gesicht machen, als ob ich das alles verstünde. Quantenphysik. Am Ende, gegen Ende dieser zweistündigen, hochkarätigen Aufzeichnung, sagte einer der Professoren, Herr Rent, Ihr Satz, Ihre Vermutung, Naturgesetze seien absolute Wahrheit, möchten wir hier bestätigen. Und jetzt kommt Originalton von Quantenphysikern. Wenn ein Elektron sich nach rechts bewegt, also Rechtsspin hat, dann darf ein zweites Elektron auf derselben Energiestufe nicht auch nach rechts drehen, sondern entgegengesetzt nach links. Und das nennen wir Quantenmechanik und ist eine absolute Gesetzmäßigkeit, ob sie in den Galaxien oder auf der Erde sich ereignet. Das war's. Punkt. Und es ist gut, wenn ihr euch diesen Satz merkt. Quantenmechanik, Rechtsspin, Linksspin. Das werden wir heute Abend noch brauchen.
Woher wissen Sie das? Experimentell erforscht oder wie?
Das ist eines der sichersten Experimente, die es überhaupt in der Naturwissenschaft gibt, dass der Rechtsspin oder Linksspin festgestellt werden kann. Das ist schon bei der MRT, da wird nämlich auch der Spin gewechselt und dann entsteht plötzlich das gestochen scharfe Bild. Also Quantenmechanik ist überall drin. Ob das ein CD-Player ist, Fernsehen, Internet, ist es überall Quantenphysik drin. Ja, und dann sagten die beiden Herren, Herr Renz, hiermit sagen wir, wir glauben an einen Schöpfer. Das war der Höhepunkt der Sendung. 2 Stunden lang aufgezeichnet. Ich konnte 4 Halbstunden Sendungen machen mit An- und Abmoderation, wie wenn du ein Stück Kuchen in 4 Teile schneidest. So intensiv und so schön war das. Das war also eine sehr schöne Erfahrung mit diesen beiden Männern. Nun, ich werde heute Abend mehrere Erlebnisse erzählen, wo ich auf der einen Seite sehr ermutigt wurde und dann es ist ja so, dann wird man übermütig, die Brust schwillt, nicht? Und man wird manchmal frech und keck. Und da habe ich gleich 2 Erlebnisse, die will ich dann heute Abend erzählen. Nun, jedenfalls, ich bin vor nicht allzu langer Zeit auf der Buchmesse und spreche mit einer Wissenschaftlerin, die wissenschaftliche Gutachterin von dem Buch von Alexander Unziker war. Das Buch hat den Titel Vom Urknall zum Durchknall. Also wer sonst nichts versteht von der Sache. Aber wenn er diese Anekdoten liest, der kommt aus dem Schmunzeln nicht mehr weg. Und sie war also eine Physikerin, die beim CERN, also in Genf, ein- und ausging. Und wir kamen so ins Gespräch. Und sie hörte den Namen Münzenberg. Und dass ich den so in der Fernsehsendung hatte. Und dann entstand so etwas so wie Augenhöhe. Und das konnte ich gar nicht vertragen, denn ich bin ja kein Quantenphysiker. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Und die hat mich da so achtungsvoll behandelt, nicht? Und das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Sie heißt Angela Lahy. Frau Lahy, ich bin ein ganz einfach gläubiger Mensch. Ich glaube es so, wie es in der Bibel steht. Ich glaube an einen wörtlichen Schöpfungsbericht. Und in dem Moment habe ich es bereut, dass nicht zwei Fernsehkameras das Minenspiel dieser Physikerin aufgenommen haben. Das ging sofort die Jalousie runter. Also das war eine Bilderbuch-Situation. Und die Augenhöhe war auch weg. Und dann hat es mich noch so gejuckt, dann musste ich noch einen draufsetzen. Ich sagte zu ihr, Frau Lahy, ich glaube sogar, dass Gott am vierten Tag die Sonne, den Mond und die Sterne geschaffen hat. Da war es ganz aus. Und dann habe ich so in Augenhöhe, in Körpersprache zu ihr so gesagt, wo wir beide doch wissen, dass das Licht Jahrmillionen Lichtjahre braucht, um von den fernen Galaxien auf die Erde zu kommen. Und dann schnappt Gott mit dem Finger und dann ist das Licht am vierten Tag plötzlich da. Das müsste ja mit Überlichtgeschwindigkeit zugegangen sein. Und bei dem Wort Überlichtgeschwindigkeit hat sie gestutzt. Dann hat plötzlich die Diskussion eine andere Wendung genommen. Und jetzt zeichne ich euch mal auf, was ich ihr aufs Papier gezeichnet habe, nämlich das, was ein Professor Sabedan vom CERN-Institut am Tag der offenen Tür in der GSI in einem 20-minütigen Vortrag über Urknall und Evolution gesagt hat. Also ich war so bedient bei dem Vortrag. Er hat diese Zeichnung da gemacht, das ist der Urknall. Das ist der Urknall, das ist die Zeitlinie T. Dann ist das das Skalarfeld, das wie ein Keil nach rechts immer größer wird. Das bedeutet, die Evolution nimmt zu. Dann hat er hier von der Selbstorganisation der Materie gesprochen. Dann war hier die biologische Evolution. Und hier ging schon der Affe aufrecht und da war ich schon bedient. Jeder, der nach den 20 Minuten rausging, wusste, die Evolution muss stimmen. Und der Urknall auch. Aber jetzt kommt die Besonderheit. Er hat nämlich dann nach den Weltraumbildern, die er gezeigt hat, so schöne Bilder habe ich noch nie gesehen, hat er dann eine Funktionsgleichung nach der anderen aufgezeichnet. Also wer das gesehen hat, wer einmal von Einstein gesehen hat, wie er eine Tafel geschrieben hat, also meterweise da die Formeln, ja, der erschauert vor Ehrfurcht. Ich war in Mathematik so schlecht. Und diese Formeln, die haben es gemacht. Die Leute haben nur gestaunt und haben einfach geglaubt. Staunen und glauben. Bei Evolution gehört das einfach dazu. Nun gut, gläubige Menschen staunen auch und glauben. Mal sehen, wie das Staunen heute Abend ausfällt. Ich bin herausgelaufen wie ein begossener Pudel. Der Wiener sagt, schleich die. Ich bin ja Wiener. Und als ich so draußen war, kommt so die Online-Verbindung durch den Heiligen Geist und dann wird mir ein Bibeltext hell klar. Und der lautet, ist der genialste Satz in der Bibel. Wie könnte dieser geniale Satz lauten? In Johannes Evangelium 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort. Und plötzlich wurde mir klar, da muss das Problem liegen, im Anfang. Ich auf dem Absatz umgedreht, zurückgegangen. Professor Sabedan hat gerade die Sachen eingepackt. Ich bin zu ihm hin und habe gesagt, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja, stellen Sie diese Frage. Dann sage ich zu ihm, geben Sie mir aber keine mathematische Antwort, sondern eine philosophische, denn Sie haben über Weltanfang gesprochen. Ja, stellen Sie die Frage. Ich stelle die Frage schon seit 30 Jahren und kriege keine Antwort. Stellen Sie diese Frage und die Frage schreibe ich jetzt an. Die Frage lautet, was ist Information? Der Mann guckt mich an, denkt nach, lächelt mich an und sagt, ich weiß es nicht. Darf ich Ihnen eine zweite Frage stellen? Ja, stellen Sie die Frage. War Information vor dem Urknall da? Oder ist sie während dem Urknall entstanden? Oder erst danach? Professor Sabetan denkt nach, lächelt mich an und sagt, was sagt er? Ich weiß es nicht. Ja klar, aber dann wurde ich frech. Dann habe ich gesagt, ja, dann müssen die Karten neu gemischt werden, was Urknall und Evolution betrifft. Und dann habe ich einen Satz gesagt, den behalte ich mir jetzt vor. Der kommt im Schachspiel vor. Und an dem Satz hat es geknackt. Gut. Ja. Gibt so mehrere Sachen, wo ich dann einen am Deckel bekommen habe, aber dann habe ich immer wieder rausgefunden. Ich möchte nur eines zur Ehre Gottes sagen. Wer kindlich gläubig bleibt, und ich bin es geblieben bin 73, ja, bis zum heutigen Tag, der bekommt auch Antworten, wenn er einen langen Atem hat. Manchmal kommen die Antworten sofort und manchmal dauert es Jahrzehnte, aber er bekommt die Antworten. Und wir brauchen als gläubige Menschen uns gar nicht verstecken, überhaupt nicht verstecken. So, ich bin also jetzt bei der Frau Lahi, ich habe ja unterbrochen. Und dann habe ich gesagt, wo wir beide doch wissen, dass das Licht so und so lange braucht, das muss ja mit Überlichtgeschwindigkeit zugegangen sein. Und dann hat sie gestutzt, dann habe ich ihr diese Zeichnung aufgezeigt mit dem Skalarfeld und dann habe ich ihr diese Zahl aufgeschrieben, 10 hoch minus 27. Das ist ein Sekundenbruchteil von 1 Bruchstrich 1, 27 Nullen. So unvorstellbar klein ist dieser Zeitraum. Und in diesem Zeitraum soll sich das Weltall aufgebläht haben, bis beinahe zur heutigen Größe. Mit einer milliardenfachen Überlichtgeschwindigkeit. Und das glauben Sie, ohne mit der Wimper zu zucken, sagte ich zu ihr. Und wenn wir sagen, wie es in der Bibel steht, er spricht und es geschieht, dann brauche ich keine 10 hoch minus 27. Dann geschieht das sofort. Also da war nichts mehr von Lachen zu spüren und dann war wieder die Augenhöhe hergestellt. Ich möchte noch eine Zahl dazu schreiben. Von 10 hoch minus 35 bis 10 hoch minus 27 erstreckt sich diese Expansion und 10 hoch minus 35 sind 35 Nullen, ja. Das ist die Planck'sche Raumzeitlänge. Das kleinste Energiequantum ist die Planck'sche Einheit. Dafür gibt es eine Formel. Und als Max Planck, ich bin ja Wiener, ich bin ja stolz, Wiener zu sein, als Max Planck sein Energiequantum in eine Formel gefasst hat, da war er so glücklich und hat das seinen Wiener Kollegen vorgestellt, dann haben die ihn jahrelang nicht mehr gegrüßt. Erst Einstein konnte ihn rehabilitieren. So. Das ist also hier die Sache mit der Bibel. Am vierten Tag schuf Gott Sonne, Mond und Sterne. Schon merkwürdig. Warum hat er es nicht am ersten Tag gemacht? Also ich muss euch sagen, wer in diese Diskussion reinkommt, der kommt richtig in ein Wechselbad rein. Da müssen wir aufpassen. Meistens ist es so, wenn der eine sagt, ich glaube es nicht, ich glaube, wie es die Evolution sagt, dann kommt die Gegenantwort und ich glaube es, wie es in der Bibel steht. Und damit ist die Sache klar. Da brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren. Ja, so läuft das.
Mehrere Sonnensysteme. Ne?
Ja, das auch noch.
Er muss ja dann viele Sonnen geschaffen haben.
Ja, das stimmt auch. Das ist ja noch schlimmer.
Ja.
Was machen wir denn jetzt?
Quantenphysiker schätzen ja heute, dass wir mehr als 100 Milliarden Galaxien haben.
Ja, ja, stell euch das vor, also wird einem schwindelig. Das ist unglaublich. Das ist, ja. Jetzt komme ich zum Schachspiel. Ich möchte die Schachspieler bitten, nach vorne zu kommen. Nur Mut kommt. Und zwar stellt euch auf, damit ihr die Züge seht, denn für Schachspieler ist es hochinteressant. Du bist der Hans, gell?
Ja.
Stellt euch so auf, hinter mir, so im Halbkreis, ja? Haben wir noch eine Schachspielerin hier? Wer kann denn noch Schach spielen? Ihr werdet nicht gefordert werden, ja? Komm. Ihr müsst mir nur auf die Finger sehen. Sonst, ja, komm. Ja? So. Was ich euch jetzt zeige, ist eine Bilderbuchgeschichte. Und zwar beginnt Weiß mit dem Zug, vielleicht kannst du ja Königsbauern auf von E2 auf E4. Die Königsbauern von E2 auf E4. Ja, E4. Ja, das ist der Satz, hat Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen? Mit dem Satz steige ich ein und dann sagt der schwarze Bauer von B7 auf B6. So fragen nur wissenschaftsfeindliche Fundamentalisten. Ja? Du outest dich und sagst, du hast eine Frage gestellt. Ja, hat Gott die Welt? Ja, so fragen nur wissenschaftsfeindliche Fundamentalisten. Jetzt kommt der Bauer von G2 auf G3, der weiße Bauer. Wissenschaftsfreundliche Menschen erwarten jetzt eine sachliche Antwort auf ihre Frage. Kommt bitte nach vorne. Ja, dann komm nach vorne. Hier, stell dich neben uns. Passt doch einer hin. Bitte schön.
Es geht nur ums Prinzip.
Wissenschaftsfreundliche Menschen erwarten jetzt eine sachliche Antwort auf ihre Frage, ob Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat oder nicht. Das war dieser Zug. Und jetzt, was jetzt kommt, ist ein Zug, wo der andere auf die Lichtung treten muss. Selbst wenn Christen oder Pastoren, selbst adventistische Prediger, mit der Evolution ein bisschen liebäugeln, aber in diesem Schachzug müssen sie Farbe bekennen. Und das lautet, jetzt kommt E7 auf E5. Schwarzer Bauer. So wie es wörtlich in der Bibel steht, kann es nicht gewesen sein. Die kommt gleich. Hat Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen? So fragen nur wissenschaftsfeindliche Fundamentalisten. Wissenschaftsfreundliche Menschen erwarten eine sachliche Antwort. So wie es wörtlich in der Bibel steht, kann es nicht gewesen sein. Jetzt versetzt euch mal in die Situation eines gläubigen Christen. Was soll der jetzt sagen? Wie läuft denn so eine Diskussion normalerweise? Was sagen wir denn jetzt? Habt ihr eine Idee?
Geht doch meistens gleich immer die Streiterei los.
Da geht es in die Streiterei. Dann sag ich aber glaube, dass es wörtlich zu verstehen ist. Dann sagt der andere, tut mir leid, aber du bist Wissenschaftler nicht vollzunehmen, ja? Doch, ich glaube es aber. Ja, nein, nein, ja, naiv und so weiter. Und damit ist die Sache erledigt. Es gibt keine weitere Diskussion mehr. Das Spiel können wir abbrechen. Man kann auch die Figuren vom Brett fegen. Das kann man auch machen. Aber der nächste Satz, und den bitte ich euch, dass ihr euch den merkt, also ihr kriegt ja die schriftliche. Der nächste Satz eröffnet die Diskussion erst auf einer gewissen Ebene. Und der lautet, B2 auf B3? B2, weiß ich es jetzt dran? B2 auf B3. Wie begründen Sie diesen Satz? So ist wörtlich in der Bibel steht, kann es nicht gewesen sein. Wie kommen Sie denn darauf? Wie begründen Sie denn das jetzt? Merkt ihr, was da abgeht? Das ist, wie nennt man das? Augenhöhe. Entschuldigung, ich armes Würmchen, ich glaube aber an einen wörtlichen Schöpfungsbericht. Ich bin ja schon still. Aber jetzt zu sagen, Moment, wie kommen Sie da drauf? Ich möchte eine Begründung jetzt. Das ist der nicht gewohnt. Wenn ihr sonst nichts versteht von dem Abend und ihr kriegt es mit, zumindest diese Entgegnung solltet ihr euch merken und das angewöhnen und nicht alles schlucken und sagen, ja, ich bin ja schon still, sondern auftreten. Was haben Sie ihm gesagt? Sie haben das so gemeint? Wie begründen Sie denn das überhaupt? Das ist doch ein ganz anderes Auftreten. Da steht doch etwas hinter uns. Ja, das Wort Gottes, das arme Wort Gottes. Das Wort Gottes macht stark. Leute, merken wir uns das an diesem Abend. Also, wie begründen Sie das? Jetzt muss der raus. Schwarzer Läufer auf C5. Also die Frage war, wie begründen Sie das, dass es wörtlich nicht zu nehmen ist? Weil das den evolutionswissenschaftlichen Fakten widerspricht. Spätestens da muss auch ein christlicher Pastor Farbe bekennen. Und er muss die Katze aus dem Sack lassen. Er muss sagen, ich glaube deswegen nicht an einen wörtlichen Schöpfungsbericht, weil die Evolution so stark ist in der Argumentation, dass wir da nicht vorbeigehen können. Und das widerspricht den evolutionswissenschaftlichen Fakten. Ja? Ihr merkt, was hier los ist. Schwarzer Läufer, dann geht's los.
Weil der Streit müsste ja gar nicht sein.
Der müsste gar nicht.
Weil die Evolution ja Erkenntnisse hat, die Gott geschaffen hat.
Ja klar, da kommen wir ja gleich drauf. Ja. Jetzt kommt A2 auf A4. Und wir begründen diese evolutionswissenschaftlichen Fakten im Weltanfang. Merkt ihr was in der Gedankenführung? Im Gedanken, was passiert denn jetzt? Da ist doch nicht mehr dieser schüchterne, sich entschuldige, immer an der Wand schleichende, fromme Christ. Ja, wie begründen Sie jetzt den Weltanfang mit den evolutionswissenschaftlichen Fakten? Was ist geschehen? Das Heft des Handelns haben wir übernommen. Der andere muss jetzt antworten. Wer fragt, der führt. Ja, jetzt muss er ran. Und was jetzt kommt, das wissen jetzt nur Schachspieler. Was jetzt kommt, ist eine Bilderbuchsituation. Schwarzer Läufer vor dem Turm. Schwarzer Läufer. Auf B7.
Also, ja.
Auf B7. Ja. Ja, genau. Im Anfang war. Nein, der Urknall. Im Anfang war der Urknall, er löste die Evolution aus. Ja, und der Läufer greift jetzt diesen Bauern an. Ja, Schachspieler wissen. Jetzt kommt die Gegenantwort. Im Anfang war das Wort weißer Läufer. Weißer Läufer auf B2. Im Anfang war das Wort, es löste die Schöpfung aus. Die zwei Läufer greifen jetzt diese Bauern an. Der schwarze Läufer den weißen Bauern, der weiße Läufer den schwarzen Bauern. Jetzt knistert's. Und jetzt klaut der schwarze Läufer den weißen Bauern. Und zwar mit dem Satz, dieses Wort hat keine wissenschaftliche Relevanz. Nochmal, im Anfang war der Urknall, er löste die Evolution aus. Im Anfang war das Wort, es löste die Schöpfung aus. Dieses Wort hat keine wissenschaftliche Relevanz. Also das, der genialste Satz der Bibel, im Anfang war das Wort, ja, wird einfach eliminiert. Hat keine wissenschaftliche Tragkraft.
Wo ist dann die Information?
Die kannst du jetzt machen. Du nimmst die weiße Dame und stellst sie dahin. Die weiße Dame. Genau. Also dieses Wort hat keine wissenschaftliche Relevanz. Die bekommt es in dem Satz, im Anfang war die Information. Dem Schlüsselbegriff der Quantenphysik. Was ist jetzt geschehen? Die Diskussion hat eine Wende genommen vom wissenschaftsfeindlichen Fundamentalisten, der andere ist wissenschaftlicher, genau ein Rollentausch. Jetzt sind wir nämlich auf der Augenhöhe der Quantenphysik und der Evolutionist muss jetzt Farbe bekennen. Soweit klar? Im Anfang war das Wort. Das hat keine wissenschaftliche Gültigkeit. Doch, die bekommt es in dem Satz. Im Anfang war die Information Schlüsselbegriff der Quantenphysik. Jetzt kommt das schwarze Ross auf C6. Ja, du bist dran. Und wie definieren Sie jetzt den Informationsbegriff wissenschaftlich? Wie können Sie den definieren? Jetzt bin ich dran. Er stellt dir die Frage. Und das ist die schwerste Frage. Ihr könnt euch noch erinnern, ich habe Professor Sabedan die Frage gestellt, was ist Information? Er hat keine Antwort geben können. Und jetzt kommt aber die Antwort. Und zwar, du bist dran?
Ja, ist ja egal.
Ja, du bist dran, ja. Weißer Läufer auf C4. Das ist der schwerste. Nein, das gibt noch einen schweren Satz. Information ist eine Qualität, die vor Energie und vor Materie kommt, weil Information Energie dosiert und Materie in Form legt. Deshalb der Begriff Information. Ich sage den Satz nochmal. Das ist ein Kernsatz. Kriegt ihr alle schriftlich. Information ist eine Qualität, die vor Energie und vor Materie kommt, weil sie Energie dosiert und Materie in Form legt. Deswegen Information. Information strukturiert. Information ist eine Qualität, die vor Energie und Materie kommt. Und jetzt kommt schwarze Ross. Du bist dran. Schwarze Ross greift die Dame an. Dass Information qualitativ über der Energie und der Materie stehen soll, dafür gibt es nicht den geringsten wissenschaftlichen Nachweis. Das ist der Angriff auf die Dame. Ja? Na, jetzt stehe ich da. Was machen wir jetzt? Gibt es da einen wissenschaftlichen Nachweis? Jetzt kommt der Schachmattzug. Wer weiß, wie der Schachmattzug geht?
Die Dame müsste ja jetzt.
Die Dame wird.
Den König.
Jawohl.
Der Läufer deckt den ab.
Genau. Jawohl. Und das ist der Schachmattzug. Könnt ihr euch noch erinnern, dafür gibt es keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis, dass Information eine Qualität sein soll, die über Energie und Materie steht. Diese Qualität bekommt sie, die Information, in der Quantenmechanik durch die spukhafte Fernwirkung der Elementarteilchen. Das hat Einstein gesagt. Spukhafte Fernwirkung der Elementarteilchen, die ihren Spin unabhängig von Raum und Zeit verändern. Das muss ich euch jetzt gleich erklären. Also Quantenmechanik hat mit einer spukhaften Fernwirkung der Elementarteilchen zu tun, die ihren Spin unabhängig von Raum und Zeit verändern. Jetzt muss ich euch eine Geschichte erzählen. Übrigens, herzlichen Dank. Jetzt ist ja matt.
Ja, ja. Das Spiel bei Fischer oder Kasparov oder welcher das ist ja ein Spiel gewesen. Wer hat das gespielt?
Das weiß ich nicht. Eigentlich habe ich es mir ausgedacht.
Wieso?
Das ist ein Spielerbuch-Schachmatt, das ich ausgebaut habe. Ja. Man hätte auch mit dem Läufer den Turm nehmen können, dann wäre es noch brisanter gewesen, aber so geht es auch. Ja, gut. Ich danke euch für eure Assistenz.
Der Kernsatz ist auch auf dem...
Es steht alles da, die Schachspieler bekommen auch die Züge, hier ist alles da. So, jetzt muss ich euch Folgendes erzählen. In Wien, wir sind wieder in Wien, gibt es einen adventistischen Quantenphysiker mit Namen Manuel Procopio. Er arbeitet im Institut für Theoretische Physik unter Federführung von Anton Zeilinger. Also Zeilinger, für die mit Quantenphysik zu tun haben, er ist der beste Quantenphysiker der Welt überhaupt. Er ist in Wien. Zeilinger, ja, Anton Zeilinger ist ein Wiener. Ich bin so stolz, ein Wiener zu sein. Und dieser Manuel Procopio, dieser Adventist, hat an einem Quantencomputer gearbeitet. Er hat mir den Quantencomputer gezeigt. Und zwar hat er aus der Fülle der Milliarden Photonen zwei Photonen isoliert und durch die Spiegel dieses Quantencomputers gejagt. Ein Photon, ein Elementarteilchen, blieb in Wien und hatte Rechtsspin. Das andere Photon hat auf die Reise nach Mexiko geschickt. Er ist ein Mexikaner. Und das hatte Linksspin. Also das Wiener Photon musste rechts haben, dann musste das mexikanische Linksspin haben. Änderte man in Wien den Rechtsspin auf links, dann musste der links auf rechts in Mexiko. Ja? Und das ist Quantenmechanik, das ist so einfach. Und das geht so schnell, dass kein Energiefluss nötig ist, es keine Distanz gibt, es geht überräumlich, überzeitlich, instantan, also gleichzeitig. Und das ist genau das, er spricht und es geschieht, dann brauche ich keine 10 hoch minus 35 oder 27. Die Quantenmechanik ist das beste Interpretationsbeispiel für die Schöpfung. Wenn Gott spricht, so geschieht es. Es gibt kein vergleichbares Experiment, das so eindeutig ist. Einstein hat sich die Haare gerauft. Er sagte, das darf nicht, das gibt es nicht. Der hat die Quantenmechanik auseinandernehmen wollen und hat alles in die Wege geleitet. 20 Jahre hat er geforscht. Und er wurde widerlegt. Einstein hat gesagt, Gott würfelt nicht. Da muss es eine andere Gesetzmäßigkeit geben, nicht so einfach. Zufällig, er würfelt und dann kommt, dann dreht einer hier, dann muss es da gehen. Das ist ja spukhafte Fernwirkung. Merkt ihr, wie unheimlich das dem Einstein war? Bis zu seinem Tod ist es nicht gelungen. Und die Quantenmechanik hat sich durchgesetzt. Daraus ergeben sich jetzt vier Schlussfolgerungen. Steht alles auf dem Papier hier. Erste Schlussfolgerung. Damit steht die Information über der Formel E ist mc². Das heißt Energie, Masse, Geschwindigkeit. Celeritas heißt Geschwindigkeit und C ist in diesem Sinn die Naturkonstante für Licht zum Quadrat. Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Das ist die geniale Äquivalenzformel, wo Einstein einen Durchbruch in der Physik erzielt hat. Ich weiß nicht, ob ihr die letzten Nachrichten mitbekommen habt von den schweren Wellen, wo die Einsteinsche Formel bestätigt wurde. Diese schweren Wellen kommen zustande durch zwei schwarze Löcher. Schwarze Löcher, das eine hat eine Sonnenmasse von 29, also 29 Sonnenmasse, und das andere hat 36 Sonnenmassen. Das macht zusammen wie viel? Wie kriegen wir jetzt? 65. Aber es sind nur 63 gemessen. Das heißt, der Schwund geht auf die Schwerewellen zurück. Das war eine Sensation. Also Einstein wurde da bestätigt, aber in der Quantenmechanik hat er versagt. Also das hat er nicht widerlegen können. Habt ihr Fragen noch zu diesem Experiment? Ja?
Ein Photon, ist das ein Bestandteil des Atoms?
Ist ein Elementarteilchen wie das Elektron. Photon, ja. Also kleinste Elementarteilchen.
So
ja.
Kleiner noch als das Atom?
Ja, also leichter. Auf jeden Fall leichter. Ja.
Welche Auswirkungen hat denn das, dieses jetzt festgestellt haben, die Schwerewellen, für unsere zukünftige Forschung?
Was amüsant ist, dieses Phänomen der zwei schwarzen Löcher wurde in 1,3 Milliarden Lichtjahren, also es müssen 1,3 Milliarden Lichtjahre vergehen, damit diese Schwerewellen zu uns kommt. Stellt euch das mal vor. Wie alt ist jetzt das Weltall? 13,5 Lichtjahre. Milliarden Jahre, nicht Lichtjahre. Ist klar. Ja. Wir haben zwei... Ja, gut. Ich würde gerne später noch darauf eingehen, möchten wir die Schlussfolgerungen. Erste Schlussfolgerung, damit steht Information über der Formel E ist m mal c Quadrat. Zweite Schlussfolgerung, somit steht der Schöpfergott über Raum und über Zeit. Weil sein Wort überlichtschnelle Wirkungen auslöst. Er spricht und es geschieht. Auch innerhalb von 6 Tagen. Habt ihr da noch ein Problem mit den 6 Tagen? Ich meine, wenn die Evolutionisten sagen, das ist eine Expansion von 10 hoch minus 35 mit einer milliardenfachen Überlichtgeschwindigkeit, das ist so ein Glashaus, in dem sie sitzen. Und wer dann mit Steinen schmeißt und sagt, ihr glaubt da, am vierten Tag soll das Licht dann so schnell da sein, das hat sich aufgehoben. Vierte Schlussfolgerung, bitte. Ja, warte mal, ich tue die vierte. Vierte Schlussfolgerung, damit werden auch die evolutionistischen Jahrmilliarden hinterfragt, weil die raumzeitlichen Skalarberechnungen abhängig sind von dieser Formel. Wenn wir ein Phänomen haben, das schneller ist als Energie und Materie, wie in der Quantenmechanik, dann ist das dem Schöpfungsbericht näher. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, im Anfang war das Wort. Er spricht und es geschieht, als wenn ich da solche Konstrukte mache mit den Jahrmilliarden. Habt ihr es? Ja, bitte. Warte mal, ja. Ja.
Das zeigt mir immer wieder, wer ist Gott, was hat er für eine Macht?
Ja. Ja, ja.
Das ist für mich
enorm. Ja. Ja. Das stimmt.
Also zunächst, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe Quantenphysiker, die die Urknalltheorie anzweifeln.
Ja, zumindest stimmt. Anzweifeln. Ja, das stimmt.
Man hat sie verworfen, allerdings feiert sie jetzt neue Urstände. Man weiß im Grunde, Im Grunde weiß man viel zu wenig.
Ja.
Und deshalb dieses Hin und Her.
Ja, ja.
Aber ich habe noch ein Problem, und zwar, wie kommen hunderte Meter dicke Steinkohlflöze bis in eine Tiefe von 1600 Meter?
Können wir das so gegen Ende? Ja, ja, das ist ein anderes. Das Fass können wir am Ende aufmachen. Ich bin kein Fachmann, ich habe nur Verdachtsmomente. Ja, gut.
Oder auch vielleicht nach dem Ende.
Nach dem Ende, ja, das können wir machen. Ja. Also ich bin kein Fachmann, ja, Leute, ihr müsst genau aufpassen, was ich sage. Überprüft alles. So. Jetzt möchte ich euch eine typische Diskussion zeigen von wissenschaftlich denkenden Evolutionisten, die sich lustig machen über diese einfältigen Gläubigen, die immer noch an den Schöpfungsbericht glauben. Und was ich euch jetzt sage, das ist nur aufgezeichnet jetzt auf der Tonspur. Und wenn ihr das verstanden habt, ist es eigentlich sehr einfach zu verstehen, dass wir, die so einfach gläubig sind, den Spieß umdrehen können. Ihr habt die Bibel im Kopf, ihr braucht nicht aufschlagen, wir machen das alles im Kopf jetzt. Wie lautet der erste Satz der Bibel? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wie geht's weiter? Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Finster, das muss ich anzeigen. Finster auf der Tiefe, das heißt, die Erde war hier finster. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Was kommt jetzt? Vers 2. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das bedeutet, jeder Punkt dieser Erde war von Licht erfüllt, auch die Rückseite. Es gab keinen Schatten, überall war Licht. Woher das Licht kam, das kommen wir gleich. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Wie hat er denn das gemacht? Wie soll ich denn das jetzt hier zeichnen? Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Wie kann man jetzt Licht von Finsternis scheiden? Hast du eine?
Man braucht eine Lichtquelle.
Lichtquelle? Das bedeutet, Licht wird lokalisiert, auf eine Seite geschaffen. Wenn jetzt das Licht hier wäre, ja, dann entsteht was auf der Erde? Erdschatten. Hier, das ist der Erdschatten. Da ist die Lichtquelle. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und jetzt ist eine sehr amüsante Situation. Wenn du jetzt die Frage stellst, was war denn das für ein Licht? Und du stellst diese Frage an konservative Gläubige und du stellst diese Frage an progressive Bibelkritiker, dann geben beide dieselbe Antwort. Es ist nicht zu fassen. Und wie könnte die Antwort sein auf die Frage, was war denn das für ein Licht, das Gott geschaffen hat? Welche Antwort kommt denn da? Na, was für ein Licht war das? Bitte? Ja, es war Gott. Es war ein göttliches Licht, aber kein buchstäbliches Licht.
Ist ja auch später wieder so. Brauchen wir keine
Sonne. Das ist später, aber jetzt. Die kommen am vierten Tag. Wir sind jetzt am ersten Tag. Sowohl die Liberalen als auch die Konservativen sagen, das ist kein wörtliches Licht, das ist ein göttliches Licht. Die Liberalen sagen, das muss ein symbolisches, allegorisches Licht gewesen sein. Auf keinen Fall ein buchstäbliches Licht. Überlegt euch das mal. Sowohl die einen wie die anderen tappen genauso ins Dunkel hinein. Und wie steht es in der Bibel? Er nannte das Licht Tag. Na, war das ein göttliches Licht? Und die Finsternis Nacht. Wie ist denn das Licht entstanden? Was war denn das für ein Licht? Ein göttliches, es muss ein buchstäbliches Licht gewesen sein. Wörtlich. Also Heumer von Dietfurt, kennt ihr den Mann? Habt ihr den Namen gehört? Hat ein Buch geschrieben. Und er ist Atheist. Und der Titel des Buches heißt: Im Anfang war der Wasserstoff. Wasserstoff. Wasserstoff in der Elemententafel, Ordnungszahl 1. Ein Proton, ein Elektron. Wenn nun Wasserstoff fusioniert, und zwar schwerer Wasserstoff, Deuterium nennt man das, dann entsteht die Wasserstoffbombe. Und dann entsteht das nächsthöhere Element, Helium. Und Helios heißt Sonne. Das bedeutet, das Urlicht kann Gott aus Wasserlicht machen. Bedeutet Fusionierung, zwei Wasser, also Wasserstoffatome, schwerer Wasserstoff, und es entsteht Helium. Und das ist genau dasselbe, was auf der Sonne passiert. Durch die Wasserstoffbombe haben wir die Sonne auf die Erde geholt. Das heißt praktisch, dass wir die Vernichtungskraft der Sonne auf der Erde in der stärksten Bombe überhaupt, die wir gezündet haben. Die Russen haben ja das gemacht. Die stärkste Wasserstoffbombe-Explosion. So, und am vierten Tag hat Gott das strukturiert, das Licht durch die Sterne. Aber das Urlicht war Wasserstoff, fusioniert zu Helium. So hat ein Atheist einfach mit seinem Buchtitel der Schöpfungs-, dem Schöpfungsbericht Rückenwind gegeben, ohne dass es wusste. So, bitte.
Also, Sonne und Mond nicht geschaffen für den Tag, sondern sie schon befreit.
Nein, am vierten Tag schuf. Ach so. Naja, es wird gesagt, der Mond ist ja aus der Erde entstanden. Der
war schon da als Himmelkörper.
Wann? Die Argumentation. Die Argumentation, ja. Ja, ja, ja.
Nur, die waren so umgehüllt.
Ja, ja, klar. Und dann wurde es klarer und dann hat man die Planeten und Sterne gesehen, ja.
Das Problem, was wir haben, ist ja, weil wir in einer dreidimensionalen Welt leben und Lichtquellen haben.
Ja.
Um das so vorzustellen,
ja, ja.
Gott alles anders.
Ja, ja, klar.
Da gibt es, die Dimensionen sind ja vielleicht vierte, fünfte.
Ja, klar, klar. Aber er hat die Welt so geschaffen und in diesem Schöpfungsbericht. So, jetzt möchte ich euch zum Schluss noch eine, bevor ich eine Geschichte erzähle, noch eine Hilfe geben, wie ihr in der Diskussion Gegenfragen stellt. Also, wenn ihr jemand habt, angenommen wir beide, ja, du bist dieser hoffnungslose Fundamentalist, der an die wörtliche Schöpfung glaubt, und ich bemitleide dich, weil ich evolutionistisch, wissenschaftlich über dir stehe. Ja? Jetzt stellt er mir eine Frage und sagt, also ich bin auch einer, der jetzt an den Schöpfer glaubt, aber evolutionistisch. Ja? Er stellt mir die Frage, glaubst du, dass Gott die Formel E ist M mal C Quadrat geschaffen hat? Stellt er mir die Frage. Und dann sage ich ja. Dann sagt er zu mir, legst du diese Wahrformel wörtlich aus oder allegorisch? Na, wenn er wissenschaftlich denkt, dann muss er die Formel wörtlich nehmen. Ja? Glaubst du, dass Gott diese Formel, als er sprach, es werde Licht, gebraucht hat? Noch deutlicher, hat Gott die Naturkonstante C, also für Licht, ja, hat Gott die Naturkonstante C erschaffen, als er sprach, es werde Licht? Na, er hat sie geschaffen. Er hat doch die Formel geschaffen. Er hat die Naturkonstanten geschaffen. Alles hat er erschaffen. Und wenn jetzt einer hergeht, nö, das ist nicht wörtlich zu nehmen, dann ist er unwissenschaftlich, denn er kann die mit der Formel gar nicht.
Meinst du das auch mit einsetzen. Information? Das ist ja die Information, die ihn vorbringt, also die Naturkonstanten.
Ja.
Die Information, die Gott geschaffen hat.
Klar, im Anfang war das Wort, im Anfang war die Information, das heißt, er hat die Naturkonstanten geschaffen. Er hat diese Formel geschaffen, er hat die wissenschaftliche Wirklichkeit erschaffen, die wir entdecken können. Das ist alles mathematisch ein Wunderwerk, sodass ein Einstein auf diese Formel kam, die Gott ja schon längst in die Wirklichkeit hineingesetzt hat. Versteht ihr?
Aber C ist doch Geschwindigkeit.
C, Celeritas ist Geschwindigkeit.
Gott ist doch überhaupt nicht abhängig von Geschwindigkeit.
Na, darum geht es gar nicht. Gott steht ja über der Schöpfung. Und wenn er spricht, schafft er eine Welt.
Also ihm traue ich zu.
Ja.
Binnen Sekunden das gesamte Weltall geschaffen.
Ja, ja. Er hat aber die Geschwindigkeit geschaffen, denn diese Welt ist raumzeitlich und auch von der Geschwindigkeit aufeinander abgestimmt. In dieser Formel. Steht ihr? Natürlich steht Gott darüber. Aber er hat in dem Schöpfungsbericht in den 6 Tagen so geschaffen. Ja, sicher.
Also auch.
Ja. Das heißt, in dem Moment, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, ist das eine Überschrift, so das Thema, und dann wird es ausgeführt im Einzelnen. Also man kann auch von der Quantenphysik sagen, als Gott, Moment, das ist jetzt eine Falle, eine böse Falle. Wenn jemand Theologie studiert, und er glaubt, dass die Kapitel 1 bis 11 in der Bibel, also von der Schöpfung über den Sündenfall bis zum Turmbau zu Babel, ja, Sintflut dazwischen, er glaubt das wörtlich, dann ist er von vornherein disqualifiziert. Dann braucht er nicht Theologie studieren, weil er als unwissenschaftlich gilt. Bibelkritiker glauben das nicht. Ja? Sie glauben, das ist ein allegorischer Schöpfungsbericht? Dann glauben Sie, wenn das allegorisch alles stimmt, dass das Volk Israel auch nicht durch ein buchstäbliches Meer gegangen ist, sondern allegorisch? Dann ist das Manna auch ein allegorisches Manna gewesen? Dann hat Christus, als er die 5 Brote und die 2 Fische verwandelte, allegorische Fische genommen hat. Dann sind auch, als er sagte, Land und Meer werden geteilt, dann ist das Land ein allegorisches Land. Dann ist das Meer ein allegorisches Meer. Dann sind die Vögel allegorische Vögel, die in einem allegorischen Medium genannt Luft schwimmen. Die Luft, die Atmosphäre ist auch allegorisch. Also wenn man das so weiterdenkt, dann kommt man plötzlich an die Frage, und wie war das mit Christus? Als er auferstanden ist, was wird dann gesagt? Wenn man schon auf der Allegorienbewegung ist, Christus ist nicht buchstäblich auferstanden, sondern allegorisch. Ein Wunschtraum, ja genau. Übrigens, Albert Schweitzer hat gesagt, Christus ist am Kreuz gescheitert, weil er dem Wahn erlag, Sohn Gottes zu sein. Aber er war ein guter Mensch. Albert Schweitzer. Das ist Bibelkritik. Bibelkritik. Bitte?
Schweitzer muss doch ein Esoteriker gewesen sein. Also so habe ich es mir
gedacht. Ja, ja, ja.
Das stimmt, weiß ich.
Ja, aber er war Theologe, liberaler Theologe. Bitte.
Diese fortdauernde Allegorie,
ja.
Die Geschichten löschen dann jede Realität am Ende.
Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, gleich. Gut, also das jetzt zur Allegorienfalle. Ich möchte abschließen mit einem Erlebnis. Wenn ihr jetzt meint, ernstlich meint, so wie der Werner, können wir das nicht da mit Quantenphysikern in Sendung und so weiter. Das ist weit vom Niveau, also ich kann das nicht so. Da möchte ich euch jetzt eine Geschichte erzählen, um euch zu zeigen, dass ich ganz genau mit meinen beiden Füßen auf der Erde stehe, wie ihr auch. Und ich keinen Vorsprung habe. Ich habe vor Jahren, als noch Wilder Smith lebte, wer kennt Wilder Smith?
Herkunft und Zukunft.
Ja, ist Menschen, ja. Also ein gläubiger Wissenschaftler, der hat zum Beispiel gezeigt, wenn Erdschichten entstehen und es sind Bäume, versteinerte Bäume gefunden worden, die diese Erdschichten durchstoßen haben, und zwar Bäume, die nannte man Sigillaria, bis zu 40 Meter lang haben diese Bäume diese Erdschichten durchstoßen. Und die Frage ist, wie alt ist der Baum und wie alt ist die Erdschicht? Und die typische Antwort ist, die Erdschichten sind Jahrmillionen alt. Ja, kennen wir doch. Dann kann man sagen, naja, wie kam der Baum dann in diese Schichten rein? Hat der Baum so lange gewartet, bis eine Schicht nach der anderen Jahrmillionen um ihn herum gewachsen ist? Es gibt nur eine Antwort. Eine Katastrophe wie die Sintflut hat diese Bäume eingebacken in diese Schichten, die eingeschlemmt wurden, eine nach der anderen. Als der Mount Helen explodiert ist in Amerika, dann wurde in einer Sekunde der gesamte Gletscher geschmolzen, und dieser Gletscher hat den gesamten Wald geknickt wie Zündhölzer und hat diese entrindet, sodass nur noch die Wurzel übrig blieb. Und weil die Wurzel schwerer war, sind diese Bäume in dieser Stellung eingebacken, versteinert worden. Innerhalb von wenigen Minuten. Keine Jahrmillionen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass ich mit dieser Information sofort Evolutionisten aufgesucht habe. Und das war in Frankfurt, im Senckenberg-Institut, dem Zentrum der Evolution. Und da bin ich rein und ich war so richtig erfüllt. Wo ist der nächste Evolutionist? Und platze rein, mit der Tür ins Haus falle ich, und da störe ich gerade eine Gruppe von Doktoranden, die um ihren Professor rumsaßen. Ich glaube, es war Professor Gutmann. Und da platze ich so rein und dann sagt der Professor, wer sind Sie? Ich heiße Werner Renz. Was wollen Sie hier? Ich habe Fakten gegen die Evolution. So, kommen Sie, ja, kommen Sie, Herr Renz, kommen Sie rein in unseren Kreis. Sie haben also Fakten gegen die Evolution. Dann erzählen Sie uns mal, Herr Renz, was ist ein Faktum? Na, ich habe mir nichts dabei gedacht, habe ich irgendwas gesagt, nicht? Plötzlich fangen die alle an zu lachen. Herr Renz, nochmal. Bitte definieren Sie jetzt, was ist ein Faktum? Dann habe ich alles zusammengekramt, was ich wusste. Und je mehr ich sagte, umso mehr haben die gewiehert. Ich war die Lachnummer. Was meint ihr, was in einem Menschen vor sich geht, wenn man so gedemütigt wird, blamiert wird? Die Stimme von unten hat gesagt, hier hast du nichts mehr verloren. Und der Wiener sagt, schleich dich. Habe ich mich geschlichen? Woher wisst ihr das? Was hat sie gesagt?
Was? Du hast das schon mal erzählt.
Ja. Ich kenne das auch nicht.
Ne. Wer von euch kennt die Geschichte? Zeigt auf. Ja? Gut. Was habe ich gemacht? Ich habe mich nicht geschlichen. Die haben immer noch gelacht. Was habe ich gemacht? Ich habe die Online-Verbindung angezapft und ich habe gesagt, ich habe gebetet, ja. Was habe ich gebetet? Gib mir die richtige Antwort, ja. Das war das zweite Gebet. Vor dem zweiten kommt das wichtigste Gebet. Wie lautet das wichtigste Gebet, das man sprechen kann? bevor überhaupt eine Antwort kommt. Was ist das schwerste Gebet, das Menschen je über die Lippen bringen? Ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr. Der Stolz des Menschen muss in den Staub gelegt werden, damit die Kraft Gottes in dem Schwachen mächtig wird. Erst als ich bekannt habe, ich kann nicht mehr, und um Vergebung gebeten habe, denn man platzt nicht mit der Tür ins Haus. Und als Gott mir vergeben hat, habe ich Haltung bekommen, Haltung und Konsequenzen folgen lassen. Also das sind drei Dinge. Vergebung gibt Würde, Haltung, die zu Konsequenzen führt. Und dann habe ich ungefähr in diesem Ton gesagt, die haben alle gelacht noch, ja, habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich aber wissen, wie Sie wissenschaftlich arbeiten, bei diesem Faktenpessimismus, den Sie an den Tag gelegt haben, möchte ich wissen, wie schaffen Sie überhaupt Ihre wissenschaftliche Arbeit? Was soll Ihr Prof jetzt dazu sagen? Wie wollen Sie denn eine Doktorarbeit ohne Fakten bringen? Bei dem Maßstab, den Sie an mich angelegt haben, den müssen Sie jetzt an sich selber anlegen. Und wie machen Sie denn das? Merkt ihr, es ist dieselbe Situation wie hier im Schachspiel, wenn einer sagt, so wörtlich kann man es nicht nehmen. Wie begründen Sie das? Merkt ihr, dazu braucht man Haltung, um zu Konsequenzen zu kommen. Das ist der wichtigste Punkt heute Abend. Wenn ihr das mit der Quantenphysik nicht wisst, es macht überhaupt nichts aus. Aber wenn es darum geht, dass der Geist Gottes in unseren Glauben stärkt, und zwar im Vertrauen auf sein Wort, so wie er es geschrieben hat, dass man das so glaubt, und man kommt in eine Verbindung, wo man die Gewissheit der Vergebung bekommt, dann richtet einen das auf und dann kann keine Macht der Welt einen unterbuttern. Und dann kann man sogar etwas von sich geben. Und deswegen habe ich euch das erzählt, damit ihr Mut bekommt, in ähnlichen Situationen zu antworten. Habt ihr sicher schon erlebt, mehr oder weniger, der eine oder andere. Aber ich möchte euch Mut machen, wenn es um die Schöpfung und Evolution geht, dass ihr euch einige Dinge merkt und mit eurem Schöpfer in Verbindung bleibt. Der Heilige Geist wird euch zur Stunde das Richtige eingeben. Auch dann, wenn ihr verwirrt seid, hilflos, ohnmächtig und die anderen euch auslachen. Deswegen habe ich euch das erzählt. Ich war nicht mehr in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen. Kennt ihr das nicht, wenn die anderen einen fertig machen und du bist der letzte Putzlumpen? Und du weißt nicht, egal was du sagst, es wird das Wort dir im Mund rumgedreht. Und du kannst es nur noch schlimmer machen. Am besten du verschwindest. Und das geht auch nicht. Du bist dann da, die Erde tut sich nicht auf. Du musst da stehen bleiben. Und in solchen Situationen einfach die Online-Verbindung anzapfen, Gott um Vergebung bitten und ihm vertrauen. Und dann wird man stark, egal was die anderen machen oder nicht machen. Und dann bekommt ihr Kreativität. In dem Moment, wo wir Vergebung bekommen, wird unser Gehirn freigeschaufelt, wo wir immer abgelenkt waren. Und dann können wir einen guten Gedanken fassen, den uns der Heilige Geist gibt. Und nur so, ihr Lieben, bin ich zu dem gekommen, was ich euch jetzt hier Abend gezeigt habe. Mein IQ ist nicht größer als der meiner Frau. Meine Frau hat einen besseren IQ als ich. Gott kann euch benutzen. Egal, ob ihr jetzt Intelligenzbestien seid oder ganz normale Menschen, oder unter Niveau, ja, Gott kann euch gebrauchen und er wird euch tun. Ich danke euch. Amen. Ja, stehen wir auf zum Gebet. Lieber Heiland, ich möchte dir von Herzen danken, dass du mir immer wieder rausgeholfen hast, in Situationen, wo ich überhaupt keinen Ausweg mehr gefunden habe. Aber ich bin so stolz auf dein Wort, auf deine Verheißungen. Die greifen tatsächlich. Die haben mir so viel Durchblick gegeben, den ich gar nicht haben konnte. Und bitte segne uns doch. Es geht doch hier auch um den Gedanken deiner Schöpfung und um die Wirklichkeit, die du geschaffen hast. Und es geht auch um den siebten Tag. Denn wenn das ein wörtlicher Tag war, dann hast du auf diesen siebten Tag deinen Segen gelebt. Und den wollen wir wahrnehmen, denn es ist ja jetzt Sabbat. Und wir bitten dich, dass wir unter diesen Segen bleiben und dass wir die weiteren Stunden erleben dürfen in deiner Gemeinschaft, in deiner Nähe. Danke, Herr. Amen.